Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Es freut mich, dass Sie da sind und es ist ein unglaublicher Ansporn, jeden Morgen vor einem so großen internationalen Publikum hier ein paar Gedanken zu formulieren. Natürlich auch ein Druck, eine Leistungserwartung, der man immer wieder gerecht werden muss, vor allem dann, wenn man noch todmüde ist. Also vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Wohlwollen, aber auch Ihre kritische Sympathie. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 16. Januar 2025. Um Zeit zu sparen, habe ich die neue gedruckte Weltwoche bereits ausgiebig in meiner schweizerischen Sendung vorgestellt, und zwar mit einer disruptiven, provokativen Titelgeschichte: Lesen auf eigene Gefahr, Horizonterweiterung allerdings garantiert. Ja, die Weltwoche ist ja bekannt dafür, dass sie liebgewordene Gewissheiten hinterfragt, dass sie den Finger auch dort drauf legt, wo die anderen sich eben nicht getrauen, den Finger draufzulegen. Und die Weltwoche, wir sind auch die Anwälte der Verdammten, ja richtig, der Verfemten, wir sind die Pflichtverteidiger. Das ist ganz wichtig, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft der Pflichtverteidiger, dass man eben auch jenen das Wort gibt, die sonst ausgebremst, abgeklemmt werden, aber es eigentlich verdient hätten, einmal erhört zu werden, damit man sich ein qualifiziertes Urteil bilden kann, die Anwälte der Verfemten, Verkannten und Verdammten. Diese Rolle gefällt mir, meine Damen und Herren. Das ist auch der Journalismus. Eben nicht immer nur bei den Mächtigen und Erfolgreichen da mitscharwenzeln, sondern eben auch dort, wo es echten Erkenntnisgewinn gibt und dort, wo eben die sogenannte moralische Vieldeutigkeit, die moralische Ambivalenz auszuhalten ist. Denn die Welt ist anders, als die meisten Medien Ihnen vorgaukeln. Nicht einfach schwarz-weiß, sondern sie ist graumeliert, wie unsere Haare, sofern wir welche haben, dann irgendwann mal auch. Was sind die großen Themen in den deutschen Zeitungen? Für mich ganz faszinierend, das Comeback der Vereinigten Staaten von Amerika. Was für ein Unterschied jetzt mit diesem Donald Trump, was der schon alles bewegt hat, bevor er überhaupt sein Amt angetreten hat. Darüber schreibt in der Neuen Weltwoche mein Kollege Urs Gehriger. Das ist eine ganz andere Hubraumklasse, die sich jetzt da anschickt. Und es fällt ja auch auf, dass vor 8 Jahren hat man ja diesen Trump belächelt, als er zum ersten Mal ins Weiße Haus kam. Man hat ihn schräg angeschaut, man wollte ihn ja auch sofort wieder loswerden. Aber jetzt ist da eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Elektrizität zu spüren. Der Respekt hat zugenommen, weil die Leute natürlich merken, der Mann hat sich durchgekämpft. Er hat gegen unglaubliche Widerstände hat er sich durchsetzen können. Und egal, was er nun in seinem Amt macht, das spricht für einen wie Donald Trump, dass er eben in diesem Sturmwind der Anfeindungen nicht umgefallen ist, dass er stehen geblieben ist. Und das können Sie nur, meine Damen und Herren, wenn Sie feste Grundsätze haben. Und das ist ja das Problem der meisten Politiker. Die haut ja der kleinste, der leiseste Windstoß um, weil sie eben keine Grundsätze haben, weil sie nicht auf einem festen Boden, auf einem sicheren Fundament stehen, sondern Zeitgeist-Surfer sind, geländegängige Leichtmatrosen und Anpasser, die sich da im Windkanal sandgestrahlt jeweils nach den Moden richten. Und jetzt kommen da diese, Sie verzeihen den Ausdruck, diese fast vielleicht etwas reptilienhaft wirkenden, zum Teil auch grimmigen Gesellen, die eben nicht diesem Schönheitsideal da des Talkshow-Schwiegersohns entsprechen, mit der schmalen Krawatte und dem Body-Mass-Index unter 24. Hochinteressant. Und das Comeback der Vereinigten Staaten von Amerika ist bereits zu spüren, auch auf der Weltbühne. Wer redet denn eigentlich heute noch vor dem Erzbösewicht in Moskau von Wladimir Putin. Bis vor kurzem dominierte er die Schlagzeilen. Der ist wie weggespült worden von der Wasserverdrängung des blonden Alphatiers in Washington. Ist doch unglaublich. Bis vor kurzem hat man uns noch eingeredet, da stehe jetzt sozusagen der Westen auf der Kippe und wir müssen da unsere eigene Haut verteidigen, unsere Lebensordnung, unsere Zivilisationsorganisation. Doch alles dummes Zeug gewesen, was man ihnen da versucht hat einzureden. Wir sind ja nie eingestiegen auf dieses aufgeblähte Gerede. Wir haben das immer versucht, etwas auf sein Normalmaß zurechtzustutzen. Aber das ist bemerkenswert, meine Damen und Herren. Von Putin redet niemand mehr, von Xi Jinping übrigens auch nicht. Alle schauen in die USA. Und das zeigt ihnen natürlich auch nicht nur die Schnelllebigkeit unserer Zeit, sondern es zeigt ihnen natürlich auch die unglaubliche Kraft, die Power, die Amerika nach wie vor hat. Und man merkt jetzt, meine, vorher war Joe Biden dort im Weißen Haus zugange. Eine, ja, freundliche, so wird er geschildert, Erscheinung, ein älterer Herr, dem das Alter natürlich auch schon etwas anzumerken war. Und jetzt ist da plötzlich eine ganz andere Testosteronschwemme sozusagen zu spüren. Ich sage das mit einem Augenzwinkern, aber ich sage es eben auch mit Respekt, vielleicht leicht übertrieben, um die Dinge zur Kenntlichkeit zu entstellen. Aber das Comeback von Amerika ist hochinteressant. Und es ist faszinierend und es zeigt ihnen auch, wie eben einseitig und vielleicht eben auch etwas inflationär gewisse Vorstellungen und Darstellungen in den Medien zuvor waren. Diese Sendung versteht sich ja immer auch als etwas Lesekunde und Sendekunde in den Geröllhalden und Fake News Fabriken des Mainstreams. Hamas und Israel offenbar zu Gaza-Abkommen bereit. Und was lese ich da in der FAZ? Trump bringt eine neue Dynamik in die ganze Region. Also auch da, es bewegt sich etwas, wir sind gespannt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir brechen jetzt nicht in vorauseilende Jubelhymnen aus und wir haben auch nicht ein Donald Trump-T-Shirt angezogen und die blonde Perücke bleibt jetzt auch noch einmal im Requisitenschrank. Aber, meine Damen und Herren, das gilt es doch ins Visier zu nehmen. Etwas weniger intensiv wirkt vor diesem Hintergrund natürlich jetzt das Geschehen in der deutschen Bundespolitik, vor allem auch bei dieser jetzt langsam oder vielleicht auch schnell verlöschenden Ampel. Was müssen Politiker aushalten? Fragt auch hier die FAZ. Vollpfosten, Idiot, Bastard, Volksvertreter werden beleidigt, mal heftig, mal harmlos. Was davon strafbar sein sollte, wird nicht nur in Deutschland diskutiert, meine Damen und Herren. So sehr ich das ablehne, wenn man da Leute beleidigt, auch Politiker, das ist die falsche Fragestellung. Die Frage ist ja nicht, was müssen die Politiker aushalten, sondern die Frage ist, was müssen eigentlich die Bürger aushalten? Wegen der Politiker? Was wird den Bürgern zugemutet? Warum beleidigen sie denn eigentlich die Politiker? Was steckt dahinter? Das fällt ja nicht einfach nur vom heiteren Himmel. Das ist jetzt keine Rechtfertigung der Beleidigung. Aber es ist der Versuch eines Verstehens. Und wir wehren uns ja hier für das Verstehen. Ich bin für das Verstehen. Das Verstehen ist dem Nichtverstehen in jeder Hinsicht und unbedingt vorzuziehen, meine Damen und Herren. Also nicht die Zumutungen, die da Politiker erleiden müssen, die werden ja fürstlich entschädigt und auch wenn sie unfähig gewesen sind, bekommen sie eine großartige Pension, lebenslang, und können davon leben, wie der Herr Habeck, und das alles vergolden, was sie da auch vorher angerichtet und getan haben. Aber die Bürger, die werden hier viel zu wenig in den Blick genommen. Das ist jetzt typisch aus Schweizer Sicht, ist eben dieser obrigkeitsnahe Journalismus, auch etwas Gesundbeter-Journalismus. Man ist bestürzt, oh, die Politiker werden beleidigt, oh, dem Politiker geht's nicht gut. Man denkt gar nicht an die Leute. Also ich glaube, den Politikern in Deutschland, trotz diesen Beleidigungen, geht es viel, viel besser als den Deutschen, die unter diesen vor allem Ampelpolitikern zu leiden haben. Hochinteressant, wie Söder seine Partei auf die Wahl einstimmt. Ich sehe von Markus Söder, dem CSU-Vorsitzenden, auf Instagram immer wieder solche Filmchen oder auch auf Facebook. Zum Beispiel isst er da eine Pizza oder er gibt Auskunft über die Entwicklung seines Körpergewichts. Er hat jetzt einen neuen Bart und einen Anzug. Er tritt jetzt mit Vorliebe auch mit Rollkragenpullover auf, vermutlich um sich ein etwas existenzialistisches, intellektuelles Flair zu geben. Und ich kann Ihnen hier aus der Distanz nur Folgendes sagen. Ich glaube, mit diesen körpersprachlichen und kulinarischen Botschaften wird es ihm nicht gelingen, auch der Modestil, das wird da nicht entsprechend die Differenz machen, wird es ihm nicht gelingen, die Deutschen in Scharen auf seine Seite zu ziehen. Ist für mich auch ein Nicht-Ernstnehmen des Wählers, wenn man da in dieser Spaßkultur sich dermaßen ergeht und sich da auch zu verwirklichen scheint. Man hat das Gefühl, dass dieser Markus Söder, das ist jetzt eine Ferndiagnose, tatsächlich großen Gefallen daran findet, sich zu verkleiden, sich einzukleiden, sich darzustellen. Fast ein bisschen ein verhinderter Schauspieler, könnte man sagen. Aber heute sind doch in Deutschland ernsthafte Politiker gefragt, die ernsthafte Antworten auf ernsthafte Probleme liefern. Und dieses oberflächliche Gesäusel, das kann einfach nicht verfangen. Das ist mein Eindruck. Also bei mir würde das nicht verfangen, wenn ich Deutscher wäre, meine Damen und Herren. Das ist eine schreckliche Oberflächlichkeit. Und dahinter steckt eben auch ein Nicht-Ernstnehmen des Wählers. Wenn man ihn glaubt, mit solchen Botschaften oder Scheinbotschaften abspeisen oder einlullen zu können. Also hier fehlt, meine Damen und Herren, die Ernsthaftigkeit der Politik, auch die Ernsthaftigkeit angesichts der Situation. Da fehlt schlicht die Sachlichkeit. Man verliert sich da in irgendwelchem Shishi-Zug, in Geigeli-Zug, sagen wir in der Schweiz. Geigeli-Zug, das ist das schöne Wort. Katapultaktion mit Zitaten. Eine Steilvorlage für die AfD. Ich lese: Das Magazin Katapult druckt Zitate von AfD-Mitgliedern, die belegen sollen, wie extrem die Partei ist, schreibt die Frankfurter Allgemeine. Dabei stammt die Hälfte von Personen, die gar nicht mehr in der AfD sind. Das bekräftigt die Partei bloß in ihrer Opferrolle. Zu Recht natürlich, aber es entlarvt eben auch diese fürchterliche Oberflächlichkeit der Journalisten, die Oberflächlichkeit der Politiker, die sich da immer wieder modisch einkleiden, noch übertrifft. Also manchmal sind noch unfähiger als die Politiker, wie man sie wahrnimmt, dann nur noch die Journalisten. Aber es gibt auch fähige Politiker, meine Damen und Herren. Und ich sage, Respekt haben für mich immer Politiker, die eben auch im Gegenwind stehen bleiben. Das imponiert mir an einer AfD. Ich meine, wenn Sie bei der AfD mitmachen in Deutschland, dann stecken Sie, haben Sie ja nur Nachteile. Sie dürfen das ja gar niemandem sagen, sonst werden Sie nicht mehr eingeladen, dürfen Sie kein Hotelzimmer mehr buchen, wird Ihnen das Bankkonto gekündigt. Und trotzdem, immer mehr Leute machen da mit. Warum machen sie mit? Weil sie sagen, ich nehme das in Kauf, weil ich Überzeugungen habe. Und ich glaube, dass diese Partei meine Überzeugungen am besten vertritt. Und das ist die Stärke dieser Partei. Und eben nicht diese Liebedienerei gegenüber dem Zeitgeist. Das ist die politische Berufskrankheit schlechthin. Also Politiker, die auch den Gegenwind in Kauf nehmen, sind immer den Politikern vorzuziehen, die da nur mit Rückenwind auf den Popularitätswellen und in den Talkshows die Könige markieren. Das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. Das ist die Erfahrung, die ich habe, wenn ich Politiker auch in der Schweiz beurteile. Familienbericht. Alleinerziehende sollen gezielter unterstützt werden. In jeder fünften Familie in Deutschland zieht ein Elternteil Kinder allein groß. Darunter sind auch immer mehr Männer. Eine Expertenkommission will eine bessere Förderung Alleinerziehender. Davor würde ich warnen. Wenn Sie die Alleinerziehenden fördern, das wie mit den Subventionen, dann bekommen Sie mehr Alleinerziehende. Ganz einfach. Das ist wie in der Landwirtschaft. Wenn Sie Herdöpfel, also wie sagt man, wenn sie Kartoffeln fördern, ja, dann bekommen sie Kartoffeln. Und wenn sie Alleinerziehende fördern, dann bekommen sie Alleinerziehende. Entschuldigung, das ist jetzt ein vielleicht etwas frivoler Übersprung, aber es stimmt. und es bringt vielleicht den Sachverhalt ins Licht hier. Also man muss doch darauf hinwirken als eine Gesellschaft, dass man möglichst intakte Familien hat. Ich bin ein Befürworter der Familie und in einer Familie gibt es einen Vater und eine Mutter. Es kann auch Familien geben, in denen es zwei Mütter und zwei Väter gibt. Da bin ich durchaus flexibel und lasse mit mir reden. Aber wichtig ist, dass wir Familien haben und wir sollten auf keinen Fall die klassischen Familien dann auch noch ächten beziehungsweise andere Modelle von Status wegen fördern. Das ist ganz falsch. Aber eben auch das Phänomen der Alleinerziehung. Es gibt da interessante Untersuchungen in den USA, als sie mit dem angefangen haben in den 70er Jahren. Das ist sprunghaft nach oben gegangen. Habecks verkorkster Vorschlag. Der grünen Kanzlerkandidat will zur Stabilisierung der Krankenkassen auch Kapitaleinkünfte heranziehen. Meine Damen und Herren, jetzt hat es dann auch in der Bundesrepublik der Hinterste und der Letzte gemerkt, dass die Grünen keine bürgerliche Partei sind. Sie versuchen alle Probleme wie die klassischen Linken mit noch mehr Abgaben, mit noch mehr Steuern, mit noch mehr Staat, mit noch mehr Regulierung zu lösen. Und sie haben ja schon ein Bürokratiemonster. Und über dem Bürokratiemonster ihres Staates steht dann noch das Bürokratieübermonster Europäische Union. Und da muss man sich langsam die Frage stellen, wie lange kann das noch gut gehen? Wie lange kann Deutschland das überhaupt noch bezahlen, diese EU-Mitgliedschaft? Ich habe den Verdacht, die Befürchtung, dass möglicherweise innerhalb der nächsten 10 Jahre die Deutschen aus der EU aussteigen, weil ihnen einfach das Geld ausgeht. Das sind die elementaren Tatsachen des Lebens, mit denen man sich auseinandersetzen muss und eben nicht mit Rollkragenpullovern und TikTok- und Facebook-Filmchen. Facebook, Meta, das ist der Mutterkonzern von Facebook, will 5% der Belegschaft ersetzen. Meta-Chef Mark Zuckerberg schraubt den Anspruch an die Leistung seiner Mitarbeiter hoch. Auch das wieder eine faszinierende Bewegung. Der wird jetzt ganz massiv angegriffen, auch von der Werbewirtschaft. Die wenden sich zum Teil von Facebook ab. Ich sage Ihnen, mir imponiert jetzt dieser Zuckerberg. Er hat auch zugegeben, dass sie Fehler gemacht haben. Er hat sich hingestellt, wir haben noch viel Druck von den Regierungen. Natürlich ist auch Opportunismus dabei, der Unternehmer, der sich jetzt da etwas den neuen politischen Verhältnissen anpasst. Aber ungeachtet all dessen, ich glaube, das sind wichtige Entwicklungen für Facebook und ich glaube, dass Facebook damit seiner eigentlichen Bestimmung, eine freie Plattform zu sein, wieder besser gerecht wird als in der Vergangenheit. Arndt Freitag von Loringhoven. Er sagt, in der Welt den russischen Informationskrieg endlich ernst nehmen. Ja, die Desinformation, die Fake News aus Moskau und aus Peking. Ich bin auch gegen Fake News und Desinformation, meine Damen und Herren. Aber wenn ich nach Deutschland schaue, wenn ich in die Schweiz schaue, da muss ich sagen, die größten Fake News-Fabriken, die stehen doch in unseren Ländern. Das sind unsere Medien, das sind unsere Politiker. Die verbreiten so viel Fake News über die Europäische Union, über Wachstumsperspektiven, über die grüne Wende, über die Fachkräfte, die nur kommen, über die Migration. Wir schaffen das, wir haben alles im Griff. Und Europa wird die wettbewerbsfähigste Zone im Jahr 2025 oder 2027. Solche Dinge haben sie ja früher alles prognostiziert. Da werden ja Fake News en masse produziert. Das ist, meine Damen und Herren, sozusagen hier einmal etwas stärker ins Visier zu nehmen. Also ich bin auch gegen den russischen Informationskrieg, verstehen Sie mich richtig, ich bin gegen den Informationskrieg von allen Seiten, aber ich würde mal meinen, dass da unsere professionellen Informations- oder Desinformationsverbreiter nicht unbedingt befugt sind und auch nicht unbedingt in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie es können, eben unterscheiden zwischen Fake News und richtigen News. In diesem Sinne bleiben wir skeptisch. Hier versuchen wir tatsächlich, die Fake News von den Nicht-Fake News zu trennen. Aber man weiß natürlich nie, ob man da einer Falschmeldung aufsitzt. Es gibt ja ein berühmtes Zitat des früheren amerikanischen Präsidentschaftsbewerbers Adlai Stevenson. Er hat mal gesagt, ein Journalist ist ein Mensch, der die Spreu vom Weizen trennt und dann die Spreu druckt. Hoffen wir, meine Damen und Herren, dass es bei Weltwoche Daily umgekehrt sei. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Ich freue mich aufs Wiedersehen.